Stellt euch mal vor, die Firma, in der ihr arbeitet, wird umstrukturiert. Ja, so wie man es heutzutage überall macht, gibt es dann natürlich Entlassungen. Und der eine oder andere musste schon mal zum Chef ins Büro und verschwand dann plötzlich. Ja, und dann plötzlich ruft der Chef dich ins Büro. Was denkst du dir da? Wie fühlst du dich? Und im Büro eröffnet dir der Chef, dass du Filialleiter werden sollst. Plötzlich sieht die Situation wieder ganz anders aus. Nicht die drohende Kündigung, sondern die Beförderung. Und die Gefühle fahren irgendwie Achterbahn. Nun, ihr könnt euch etwa ähnlich vorstellen wie die Jünger da von, wo war das? Der nächste Ort? Lazarus aus Bethsaida? Nein, Bethanien. Bethanien, so 3 Kilometer nach Jerusalem. Die Jünger, die wussten, dass Jesus verfolgt wird, dass die Juden ihn verhaften wollten, zum Teil schon steinigen wollten. Etwa 10-mal hat das Johannes schon im Johannesevangelium davor erzählt. Und am liebsten wären sie ganz still und leise unter einem Deckmantel da nach Jerusalem hineingegangen. Aber plötzlich war Jesus so schwach, dass er einen Esel brauchte, um darauf zu reiten. Und er reitet da auf Jerusalem zu und die Leute kommen und jubeln und singen. Und was ist denn da los? Plötzlich alles anders. Sie haben die Soldaten erwartet, die jetzt Jesus verhaften. Und es kommt eine jubelnde Volksmenge. Die Gefühle gehen Achterbahn. Und dann kommen noch Griechen, die sagen, sie wollen Jesus kennenlernen. Und schon ein paar Monate davor hatte Jesus mal so einen Ausspruch gemacht, in dem er eigentlich auf seinen Tod hingewiesen hat. Aber die Leute haben verstanden, dass er vielleicht ins Ausland geht. Und was sollen da die Jünger denken und fühlen? Ja, ein neuer Ausweg. Sie wussten, in Jerusalem gibt's kein Leben für Jesus, da gibt's nur den Tod. Und jetzt kommen Griechen und wollen ihn eigentlich einladen. Eine Achterbahn der Gefühle. Johannes erzählt in seinem Evangelium so mit ein paar wenigen Sätzen zwischendrin, wie schwer es für sie als Jünger war, die Situation richtig einzuschätzen. Sie haben das alles erlebt, miterlebt, aber sie konnten es nicht einordnen. Sie wussten nicht, was da wirklich abgeht. Und ja, Thomas hatte gerade im Kapitel davor noch gesagt, kommt, wir wollen nach Jerusalem mit Jesus mitgehen und werden dort mit ihm sterben. Also, es war eine ziemlich schwierige Zeit für die Jünger. Johannes schreibt da, das geschah, damit erfüllte er Jesus die Prophezeiungen der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Volk Israel, sieh, dein König kommt, er sitzt auf einem Eselsfohlen. Damals erkannten sie nicht, was da passiert und dass sich die Schrift erfüllte. Und das Tragische war, dass sogar die Pharisäer und Schriftgelehrten, die doch die Schrift so gut kannten, das nicht gesehen haben, nicht verstanden haben, was da passiert. Johannes zeigt da ganz klar, um Gott richtig zu verstehen, da musst du nicht nur beobachten, was er tut. Nein, du brauchst Gottes Wort, um ihn richtig zu verstehen. Und Johannes sagt, doch nachdem Jesus verherrlicht worden war, erinnerten sie sich daran, wie diese Schriftstelle sich vor ihren eigenen Augen erfüllt hatte. Nun, vielleicht habt ihr euch auch schon mal Gedanken gemacht, was so über die Pharisäer da in den Evangelien drinsteht. Und mir ist aufgefallen, dass nie darin steht, dass sie in der Schrift geforscht haben. Sie haben gehört oder zum Teil auch gesehen, wie Jesus Menschen gesund gemacht hat. Vielleicht waren auch einige bei den Speisungen dabei, das viele Brot, das plötzlich übrig war. Der eine oder andere war auch bei der Auferweckung des Lazarus da, aber sie haben nie gefragt, was das für einen Zusammenhang mit der Schrift hat. Später in der Apostelgeschichte lesen wir von einer Gemeinde, in die Paulus kam und der das Evangelium verkündete. Und da steht, sie forschten in der Schrift, ob sich das wirklich so verhalte. Und nach der Auferstehung von Jesus, da waren die Jünger daran, das Wort richtig zu studieren. Denn Jesus war zwei Jüngern auf dem Weg begegnet und hat ihnen aus dem Wort erklärt, weshalb der Messias leiden musste. Und plötzlich war ihnen klar, das Wort ist wichtig für ihr Leben. Das Wort ist wichtig, damit sie Gott richtig verstehen und auch das Handeln von Jesus irgendwie einordnen können. Um Gott richtig zu verstehen, brauchst du Gottes Wort und den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat sie an viele Aussagen von Jesus später erinnert. Und vielleicht geht es euch auch schon langsam so, man sagt, ins Alter hinein erinnert man sich plötzlich an Sachen zum Teil aus der Kindheit. Das kann ein Geruch sein, der plötzlich irgendetwas in Erinnerung ruft. Und der Heilige Geist macht es in unserem Leben auch so, dass er uns Gottes Wort plötzlich wieder irgendwo in Erinnerung ruft und wir merken, dass das einen Zusammenhang hat mit dem Leben, in dem wir stehen. Und dass es uns entweder zu irgendetwas herausfordert oder in einer Situation auch tröstet und uns hilft. Wir brauchen also Gottes Wort, um ihn richtig zu verstehen. Nun, im nächsten Abschnitt, da geht Jesus weiter. Für die Jünger war noch die Frage offen, will Jesus jetzt nach Griechenland ausweichen? Oder wie geht die Geschichte weiter? Und ab Vers 23 lesen wir, Jesus erwiderte, für den Menschensohn ist die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben, ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen, eine reiche Ernte neuen Lebens. Wer sein Leben in dieser Welt liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen, denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Meine Seele ist in diesem Augenblick tief traurig. Soll ich beten, Vater, bewahre mich vor dem, was vor mir liegt? Doch eben deshalb bin ich ja gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da sprach eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn schon verherrlicht und werde es wieder tun. Als die Menge die Stimme hörte, hielten einige sie für Donner, während andere erklärten, ein Engel habe zu ihm gesprochen. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Stimme erklang euretwegen, nicht meinetwegen. Für die Welt ist die Zeit des Gerichts gekommen, in der der Herrscher dieser Welt vertrieben wird. Wenn ich am Kreuz aufgerichtet bin, werde ich alle zu mir ziehen. Mit diesen Worten deutete er an, wie er sterben würde. Da erwiderte die Menge: Wir haben in der Schrift gelesen, dass der Christus ewig leben wird. Warum sagst du, der Menschensohn müsse am Kreuz aufgerichtet werden? Wer ist dieser Menschensohn, von dem du sprichst? In diesem Abschnitt stellt uns Jesus eine Tatsache vor Augen. Und zwar, ein Samenkorn wird nur dann eine große Pflanze werden, wenn es in die Erde kommt. Erst dann kann es wirklich wachsen. Und solange du das Samenkorn schön auf einem Sideboard aufbewahrst und es jeden Tag betrachtest, solange nützt es nichts. Solange wächst es nicht. Es muss in die Erde hinein. Und dann wird es unweigerlich etwas bewirken. Es wird wachsen. Und dasselbe ist mit unserem Leben. Wenn wir unser Leben lieben, unsere Bequemlichkeit, so das, was uns jeden Tag begegnet und was uns immer am nächsten liegt, wenn wir uns so verhalten, dann wird unser Leben einsam sein am Ende. Es wird keine Frucht bringen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir auf das Wort hören, mit Jesus den Weg gehen, dann gibt es Entscheidungen in unserem Leben, in denen wir uns gegen unsere Bequemlichkeit, gegen unsere Pläne entscheiden und unser Leben wird Frucht bringen. Jesus hat diese beiden Sachen gezeigt und uns die Wahl gelassen. Wir können wählen. Er konnte wählen zwischen Griechenland und dem Kreuz in Jerusalem. Er hätte gehen können. Schon vorher ging er vielfach weg, als sie schon die Steine aufhoben, um ihn zu steinigen. Und in dieser Situation war für ihn auch die Wahl: Gehe ich den Weg weiter, den Gott mit mir gehen will und der mein Auftrag ist, für den ich in die Welt gekommen bin? Gehe ich den Weg bis ans Ende, damit Frucht entsteht und viele Menschen ewiges Leben bekommen? Oder weiche ich aus? Jesus war sündlos. Er hätte auch den anderen Weg wählen können. Aber er sagt in dieser Situation: Vater, verherrliche deinen Namen. Und wie oft geht es uns Menschen mehr um unsere eigene Ehre, wie wir von anderen beurteilt werden, und entsprechend entscheiden wir uns für bestimmte Taten oder vielleicht auch bestimmte Sachen nicht zu erwähnen. Man muss ja nicht lügen, man muss nur schweigen. In der richtigen Minute hilft das. Haben viele gedacht. Also, wir sehen zwei Tatsachen, zwei Konsequenzen. Die Entscheidung, wie wird dein Leben in Zukunft sein? Und, was hier ganz interessant ist, wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen, denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Also die Nachfolge, die hat auch noch etwas mit Gott zu tun. Die Einstellung, wie Gott uns Menschen ansieht, hängt damit zusammen, wie wir mit Jesus umgehen, wie wir mit seinem Wort umgehen. Und wenn wir mit Jesus gehen, auch wenn wir nicht verstehen, was um uns herum passiert, wenn wir hoffnungslos verwirrt sind, wie unser Leben im Moment Wege geht, die wir eigentlich gar nicht geplant haben, aber wir gehen weiter mit Jesus, dann wird der Vater uns ehren, verspricht Jesus hier. Die Jünger sind mit Jesus mitgegangen, trotz ihrer Achterbahn der Gefühle, obwohl sie nicht wussten, bringt es sie selber auch ans Kreuz oder werden sie gesteinigt? Und wenn ihr die Kirchengeschichte anschaut, es ist, so viel ich weiß, nur vom Johannes erwähnt, dass er einen natürlichen Tod gestorben ist. Die anderen haben ihr Leben für Jesus, für das Evangelium gelassen. Sie gingen denselben Weg. Da, wo ich bin, da wird mein Diener sein. Und Jesus hat uns nie versprochen, dass wir ein geruhsames, bequemes Leben haben werden, wenn wir ihm nachfolgen und mit ihm gehen. Unser Leben hat Konsequenzen. Nun, Jesus geht weiter. Er zeigt ab Vers 35, dass unser Leben die Möglichkeit hat, hell zu sein, dass die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben sichtbar werden kann. Wir lesen da, Jesus erwiderte, das Licht wird nur noch kurze Zeit für euch leuchten. Lebt darin, solange ihr es noch könnt, damit ihr nicht stolpert, wenn die Dunkelheit kommt. Wenn ihr im Dunkel lebt, könnt ihr nicht sehen, wohin ihr geht. Glaubt an das Licht, solange noch Zeit dazu ist. Dann werdet ihr Kinder des Lichts werden. Nachdem er diese Dinge gesagt hatte, ging Jesus fort und sie sahen ihn nicht mehr. Doch trotz der vielen Wunder, die er getan hatte, glaubten die meisten Menschen nicht an ihn. Genau das hatte der Prophet Jesaja vorausgesagt. Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem wird der Herr seine rettende Macht offenbaren? Die Menschen waren nicht fähig zu glauben, denn Jesaja sagte auch, der Herr hat ihre Augen blind gemacht und ihre Herzen verhärtet, damit ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nicht verstehen können und damit sie nicht zu mir umkehren, um sich von mir heilen zu lassen. Diese Weissagung Jesajas bezog sich auf Jesus, denn Jesaja hatte dessen Herrlichkeit gesehen. Viele Menschen, darunter auch einige der führenden Männer, glaubten an Jesus, scheuten sich aber, es zuzugeben. Sie fürchteten, dass die Pharisäer sie deswegen aus der Synagoge ausschließen würden. Die Anerkennung der Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung durch Gott. Jesus rief der Menge zu, wenn ihr mir glaubt, glaubt ihr nicht nur an mich, sondern an Gott, der mich gesandt hat. Denn wenn ihr mich seht, seht ihr den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkel bleiben. Alles, was wir verstecken, ist im Dunkeln. Und wenn wir in unserem Leben Sachen verbergen wollen und denken, dass wir uns damit vor Spott bewahren, dass wir irgendwie unsere Schande verstecken wollen, dann gehen wir den falschen Weg. Dann bleiben wir in der Dunkelheit. Wir haben in der Predigtreihe gesehen, ganz am Anfang bei dem Wunder, als Jesus Wasser in Wein verwandelt hat, da hat er von seiner Mutter Maria und den anderen Organisatoren der Hochzeit die Schande weggenommen. Die Leute haben nicht gemerkt, was da passiert ist. weil plötzlich war wieder Wein da und das Fest war okay. Aber wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte man das Leben lang von dieser Hochzeit gesprochen, in der der Wein ausgegangen ist. Und so hat Jesus die Schande abgewendet. Auch an anderen Stellen haben wir gelesen, wer an Jesus glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Das heißt, da wird nicht auseinandergenommen, was hast du getan und war das okay oder nicht und du musst dich komplett entblößen, sondern du gehst am Gericht vorbei. Jesus bewahrt dich davor, dass deine Schande der ganzen Welt offengelegt wird. Also, wenn wir das Licht lieben und unsere Sünde bekennen, dann macht uns Jesus rein davon, hat er versprochen. Dann befreit er uns davon und es wird nicht mehr erwähnt. Er nimmt die Schande weg. Wenn wir es aber verstecken, dann kommt eines Tages das Gericht und alles wird offenbar werden. Jesus kann das besser als FBI und CSI und alle die, die die Überwachungskameras aufstellen. Er kann genau zeigen, wo der Hund begraben ist in unserem Leben. Also ist es doch das Beste, wenn wir ans Licht kommen. Deshalb sagt Jesus da, wandelt im Licht, solange ihr das Licht habt. Und wir haben es heute auch noch. Es ist Gnadenzeit. Jesus macht da ganz klar, was passiert, wenn ihr ans Kreuz geht. Nämlich, am Kreuz wurde die ganze Bosheit und die Härte der Welt sichtbar, indem sie einen Unschuldigen aufhängen und sterben ließen. Bei dem ganz klar war, er war sündlos. Er hat allen nur geholfen und sie hängen ihn da ans Kreuz. Was kann böser sein als so etwas? Und auf der anderen Seite wird die ganze Liebe, Barmherzigkeit und Gnade Gottes sichtbar. Denn Jesus sagt kein Wort dazu, dass er die Schuld des Barabbas dort bezahlt. Barabbas ging frei. Der wurde freigelassen, weil das ganze Volk gesagt hat, nein, Barabbas soll leben, Jesus soll sterben. Und die Menschen, die vorher Jesus zugejubelt haben, im Herzen an Jesus geglaubt haben, aber nicht den Mut hatten, dafür gerade zu stehen, diese Menschen haben geschwiegen. Es war wieder die Frage, wen liebst du mehr? Welche Ehre ist für dich wertvoller? Gerade die, die du in deinem Umfeld erfährst, wenn du bei schmutzigen Witzen mitlachst. Und ja, es gibt viele harmlose Dinge, die wir tun, mit denen wir uns aber nicht klar positionieren, nicht klar zu Jesus stellen. Und das sind solche Situationen mit Licht und Dunkelheit, in denen die Frage vor uns steht, für was entscheiden wir uns? Welchen Weg gehen wir? Jesus rief der Menge zu, wenn ihr mir glaubt, glaubt ihr nicht nur an mich, sondern an Gott, der mich gesandt hat. Denn wenn ihr mich seht, seht ihr den, der mich gesandt hat. Und es zeigt auch, im Licht, da sehen wir klar, da sehen wir das Ziel, wir können einen Weg gut gehen, wir stolpern nicht. Wenn wir im Dunkel unterwegs sind, dann verirren wir uns meistens. Es ist ziemlich schwierig, gut heute, da fühlen wir uns so sicher draußen, weil da hat es so viele Straßenlaternen und so. Wir kennen das ja gar nicht mehr, im Dunkeln unterwegs zu sein. Wenn wir nachts aufs Klo müssen, klick, Licht an, wir finden den Weg problemlos. Früher war das nicht so eine Sache. Da war es wirklich zappenduster, dunkel. Und da rennst du in das Eck des Kastens hinein oder in den Türrahmen und so weiter. Ja, es ist wirklich ein Unterschied. Nun, ich bin als Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkeln bleiben. Und in diesem Text wird noch etwas klarer, nämlich, wir haben gehört, wie Jesus sagte, für die Welt ist die Zeit des Gerichts gekommen, in der der Herrscher dieser Welt vertrieben wird. Genauer übersetzt steht im Vers 31, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Hat Johannes nie einen Deutschkurs besucht? Okay, er hat Griechisch geschrieben und das war für ihn eine Fremdsprache. Aber meint ihr wirklich, dass das von ihm ein Schreibfehler war? Gegenwart und Zukunft in einem Satz? Nein, er wusste genau, was er da sagte. Und weshalb? Denn am Kreuz hat dieses Gericht angefangen. Dort wurde ganz klar gezeigt, die Lüge gehört ans Kreuz. Die Lüge wird gerichtet. Wer jetzt ins Licht kommt, sagt der Lüge Ade. Die hat nichts mehr zu suchen. Und daraus wird das Leben des Menschen verändert. Der Fürst dieser Welt wird aus seinem Leben hinausgeworfen. Und das hat dort begonnen. Und das setzt sich fort im Leben von jedem Menschen, der mit Jesus geht, der ihm nachfolgt, der im Licht lebt. Der Fürst wird rausgeworfen aus seinem Leben. Der Fürst hat nichts mehr zu melden in seinem Leben. Jesus sorgt dafür, denn das Licht ist hell und das Licht gibt das Leben. Und es gibt die Freude, alles, was du brauchst. Im Dunkel, da bleibt alles verdeckt. Und das ist der Grund, weshalb die Stunde der Entscheidung da am Kreuz stattfindet. Nach römischem Recht war es so, dass wenn einer einen anderen für etwas angeklagt hat und sich herausgestellt hat, dass der andere unschuldig war und das nicht gemacht hatte, dann wurde der Ankläger mit derselben Strafe bestraft, die er für den anderen gefordert hatte. Und am Kreuz auf Golgatha passiert genau das. Der Teufel hat Jesus angeklagt. Und Jesus wurde als Unschuldiger ans Kreuz geheftet. Gott hat bestätigt, dass Jesus unschuldig war, indem Jesus von den Toten auferstand. Und die Strafe, die Jesus zugerechnet wurde, die trifft den Teufel. Aber weil wir Gnadenzeit haben, weil Gott Menschen retten will, deshalb hat er das endgültige Gericht über den Teufel hinausgeschoben, auf den Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt. Und in dieser Zeit haben wir die Möglichkeit, mit unserem Leben ins Licht zu kommen. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann ist das Samenkorn das in die Erde gelegt wird und Frucht bringt. Die Stunde der Entscheidung, die ist für uns da. Und die Frage ist, wie gehen wir damit in unserem Leben um? Gehen wir lieber den Weg der Bequemlichkeit, den einfachen Weg, irgendwo so immer wieder mal ein bisschen unklar? Oder gehen wir den Weg mit Jesus? Stehen wir für ihn ein? Er hat uns den Auftrag gegeben, das Evangelium hinauszutragen. Sind wir bereit, in Situationen, in denen wir in Frage gestellt werden oder auch gefragt werden, wie machst du das und jenes, zu Jesus zu stehen, zu erzählen, wie Jesus in unserem Leben geholfen hat, unser Leben verändert hat, indem er Licht hineingeschenkt hat und damit den anderen ein Zeugnis werden, dass sie sehen, dass auch in ihrem Leben Veränderung möglich ist durch Jesus. Es ist die Frage, welchen König wollen wir? Wollen wir den König, der uns aus Wasser Wein macht? Oder das Brot so vermehrt, dass wir nie zu wenig haben, sondern immer im Überfluss? Wollen wir den König, der uns dann noch schnell vom Tod zurückholt? Geht es uns immer nur um uns bei der Auswahl unseres Herrn? Oder wollen wir den König der Gnade, der wirklich Herrlichkeit verdient und bereit ist, so klein zu werden, dass er auf einem Eselsfohlen reitet? Er hätte ja auch ein Pferd ausleihen können. Wäre kein Problem gewesen, es hatte da auch solche herum. Aber er hat das Eselsfohlen genommen. Nicht der große, hohe, überragende. Und doch ist er der König der Könige, der, der das Sagen über alles hat und der am Ende bestimmt. Wollen wir ihn, dass er in unserem Leben, auch in unserem Gefühlschaos drin, mit uns geht und uns führt, damit unser Leben hell wird und am Schluss die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben sichtbar wird? Ja, Jesus hat gesagt, der Vater wird den ehren, der mir dient. Sind wir da, wo Jesus ist, oder andersherum gefragt? Könnte Jesus da sein, wo ich bin? Das wäre so die Gegenprobe. Das gibt es ja beim Rechnen so. Ich mache ein Gleichzeichen und dann muss das auf der einen Seite mit dem anderen identisch sein, mit dem Ergebnis. Also umdrehen. Die Frage ist, da bin ich, wo ist Jesus? Und manchmal hilft uns das in Entscheidungen, dass für uns klar ist, nein, diese Lüge kann ich mir sparen, denn da wäre Jesus nicht, sondern da ist er. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort gezeigt hast, was das wirklich der gerade Weg ist, dass du uns eingeladen hast, um mit dir im Licht zu wandeln, mit dir den Weg zu gehen, dich in unserem Leben zu bestimmen und nicht unsere Bequemlichkeit. Herr, und ich danke dir, dass du uns auch so ermutigst, um im Wort zum Graben, zum Suchen, damit wir dich und den Vater richtig verstehen und auch ja, Ordnung findet in unserem Chaos, auch in unseren Gefühlen könnt dich sehen, dein Weg mit uns und dass du wirklich ans Ziel kommst. Herr, wir brauchen in unserem Leben dich, weil wir selber es nicht auf die Reihe bringen. Wir brauchen dein Licht und darum bitten wir dich auch, dass du auch in dieser Woche mit uns gehst und dass du uns führst, und dass wir sehen dürfen, wo wir eine andere Entscheidung treffen müssen als die, die wir bisher getroffen haben, damit wirklich dein Name gross wird und wir deine Jünger und deine Diener sind. Ich danke dir, dass du Geduld mit uns hast und dass du Gnade walten lässt und in deiner Barmherzigkeit uns nicht fallen lässt, sondern mit uns gehst. Amen. Amen.